Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Es hat in den vergangenen Wochen viele Diskussionen gegeben, wie es weitergeht mit der Bekämpfung von Corona. Weiter so, dass die Bundesregierung sich auf eine nationale Notlage berufen und daher alleine handeln kann? Oder muss jetzt auch mal das Parlament mitentscheiden? Wie das auch zum Beispiel von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble angemahnt wurde. Das Parlament dürfe nicht außen vor bleiben. Das hat er den Fraktionen geschrieben. Seit vielen Monaten wird das auch schon in Juristenkreisen diskutiert. Der Eingriff der Exekutive in die Grundrechte der Menschen geht vielen zu weit. Außerdem mussten sich Gerichte mit diversen Klagen gegen Verbote oder Beschränkungen auseinandersetzen. Die Große Koalition hat nun entschieden, ja, wir brauchen eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um dem Parlament mehr Handlungsspielraum zu verschaffen. Auch damit die Menschen in Deutschland besser nachvollziehen können, warum, was, wie gerade angeordnet wurde. Der Entwurf dazu ist da mit einer Liste von 15 Maßnahmen. Am vergangenen Freitag hat bereits die erste Lesung im Bundestag stattgefunden. Heute Anhörung dazu im Gesundheitsausschuss. Mit dabei auch Dr. Andrea Kiesling vom Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Ruhr-Universität Bochum. Sie hat auch die SPD beim Infektionsschutzgesetz beraten. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, ist es auch nach Ihrer Auffassung höchste Zeit, dass das Gesetz geändert wird?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben im Infektionsschutzgesetz nur eine Generalklausel, also eine ganz vage Bestimmung, die sagt, die Behörden dürfen die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen. Wir haben dann noch eine Regelung für die Quarantäne. Aber ansonsten all das, was wir sonst so an die Bevölkerung richten im Moment, dafür hatten wir keine besondere Grundlage. Und da hat doch die Rechtswissenschaft schon seit längerer Zeit gesagt, da brauchen wir jetzt mal eine Regelung, die ja im Einzelnen genau zeigt, was zulässig ist und was nicht.
Sie haben den Gesetzesentwurf genau studiert. Welche Note geben Sie dem geänderten Infektionsschutzgesetz?
Ja, ich würde fast sagen, der ist durchgefallen, weil der Gesetzentwurf, der ist, also dieser Paragraph 28a, es werden ja noch ein paar andere Sachen sollen jetzt geändert werden, aber das, was jetzt unsere Frage betrifft, da ist der Entwurf ganz einseitig. Also der schreibt in diesen von Ihnen gerade erwähnten 15 Nummern einmal auf, was für Maßnahmen es jetzt so in letzter Zeit gab. Das ist noch nicht mal besonders geordnet oder systematisiert und auch zum Teil weiß man gar nicht so ganz genau, was es sein soll. Sowas wie eine Ausgangsbeschränkung im privaten oder öffentlichen Raum. Also weiß man gar nicht, eigentlich geht es doch bei der Ausgangsbeschränkung darum, dass ich vom privaten in den öffentlichen Raum wechsle. Also es sind schon zum Teil so Fragen, was ist damit überhaupt gemeint. Aber was vor allem völlig fehlt, ist eine Abwägung mit den grundrechtlich geschützten Interessen der Bevölkerung. Also dass der Gesetzentwurf wirklich ganz klar sagt, es gibt verfassungsrechtliche Grenzen und bestimmte Maßnahmen sind auch einfach ausgeschlossen. Zum Beispiel Ausgangssperren, absolute Ausgangssperren oder pauschale Versammlungsverbote. Also, dass ich schon in der Verordnung sage, Versammlungen dürfen gar nicht mehr stattfinden. Das steht in dem Entwurf so nicht drin. Und es steht auch nicht drin, unter welchen besonderen Voraussetzungen welche Maßnahmen angeordnet werden dürfen. Deswegen, der ist sehr einseitig. Also man bekommt das Gefühl, der soll das Vorgehen der letzten Monate nachträglich legitimieren, aber für die Zukunft hat er eigentlich keine konkretere Steuerungswirkung.
Das heißt, Sie geben dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier, recht, der gesagt hat, der Gesetzesentwurf ist ein Persilschein.
Genau, das ist ja im Prinzip, weil wenn man jetzt so sich vorstellt, da sitzt man in der Behörde oder das wird ja in der Regel auf Landesebene dann durch Verordnung geregelt, man sitzt da im Ministerium und guckt da rein, denkt man, ach so, das alles darf ich jetzt machen und gar nicht unter irgendwelchen strengeren Voraussetzungen als bislang. Deswegen, da würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen.
Mhm. Können Sie das mal so ein bisschen konkretisieren, was Ihnen da genau fehlt? Gehen wir zum Beispiel mal auf das Thema, was ja auch lange diskutiert worden ist, die Kontaktdaten in Bars und Restaurants, was mit den Adresslisten ist zum Beispiel.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir da sogar eine Gerichtsentscheidung haben aus dem Saarland, vom Verfassungsgerichtshof aus dem Saarland, der sich genau diese Maßnahme angeguckt hat, dass zum Beispiel Gastronomiebetriebe diese Kontaktdaten ihrer Gäste erfassen müssen. Und da hat sogar der Verfassungsgerichtshof gesagt, da reicht eben diese Vorschrift, die wir bislang hatten, nicht als Rechtsgrundlage aus. Und dann hat er auch ganz konkret gesagt, was man regeln müsste, also zu welchem Zweck werden diese Daten gespeichert, an wen dürfen diese Daten herausgegeben werden, wann müssen diese Daten vernichtet werden oder dass sie überhaupt vernichtet werden, steht jetzt zum Beispiel in dem Entwurf der Bundesregierung auch gar nicht drin. Weil da steht nur dran, das ist möglich, dass diese Kontaktdaten eben erfasst werden müssen, aber es stehen keine weiteren Voraussetzungen oder auch mögliche weitere Folgen, was man mit diesen Daten machen kann, das steht da gar nicht drin.
Also, was sollte Ihrer Meinung nach in dem Entwurf geändert werden? Fast alles, habe ich den Eindruck.
Ja, genau, weil die Frage ist, kann man jetzt überhaupt, das ist ja wirklich eine Vorschrift, Paragraph 28a, da ist die Frage, kann man da jetzt ein bisschen was dran ändern und das reicht? Da bin ich sehr, sehr skeptisch, sondern ich finde, man müsste eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen und sich einmal überlegen, was ist jetzt das Problem, warum reichte das Infektionsschutzgesetz bislang nicht und was ist der Unterschied zu den Maßnahmen, die das Infektionsschutzgesetz regelt und zu denen, die wir jetzt haben. Also wir haben jetzt eben eine epidemische Lage, wir adressieren die gesamte Bevölkerung und nicht mehr nur Infizierte oder wahrscheinlich Infizierte, sondern es ist so ein flächendeckender Ansatz. Und das muss man eben auch extra dann regeln. Also ich würde im Infektionsschutzgesetz, ich würde dann den Ansatz also ganz anders formulieren und erstmal Voraussetzungen dafür normieren, wann darf man überhaupt die Bevölkerung flächendeckend adressieren, was muss da überhaupt für eine Art von Infektionsrisiko vorliegen, woran messe ich das überhaupt? Das kann man ja auch so abstrakt formulieren, dass es auch noch für andere Krankheitserreger gelten würde.
Das hat ja der Entwurf getan, hat ja gesagt, ja, die Neuinfektionen können einfache, aber auch schwerwiegendere sein, das reicht nicht.
Das bezieht sich schon wieder auf die Maßnahmen selber, genau, dass der Entwurf davon spricht, es gibt schwerwiegende Schutzmaßnahmen und stark einschränkende Schutzmaßnahmen und nur einfache. Aber er sagt eben selber gar nicht, welche der Maßnahmen, die er ansonsten ja nennt, sind denn überhaupt schwerwiegend und welche sind stark einschränkend. Und selbst wenn ich das weiß, weiß ich immer noch nicht genau, unter welchen Voraussetzungen kann ich die anwenden. Zwar sagt der Entwurf, der verweist dann auf diesen 7-Tages-Inzidenzwert, diese Zahlen kennen wir ja alle, diese 35 oder 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Aber da bleibt dann auch offen, kann ich dann, wenn so ein bestimmter Wert überschritten ist, nur bestimmte Maßnahmen ergreifen? Da würde ich sogar sagen, ist der Entwurf fast zu eng, weil man ja eigentlich, und so ist es in den letzten 8 Monaten ja auch passiert, immer so ein Gesamtkonzept hat. Also man ergreift ja gar nicht nur eine Maßnahme oder 2 oder 3 gleichzeitig, sondern das ist so ein Maßnahmenbündel. Und das muss ich natürlich auch aufeinander abstimmen, dass ich gucke, wer trägt welche Belastung, wie kann ich das möglichst gleichheitsgerecht ausgestalten. Und deswegen finde ich da, dass mit dieser Abstufung, wie sie der Entwurf versucht, der führt nicht so richtig weit. Also das klingt im ersten Moment, als wäre es eine Handlungsanweisung, aber das ist es in der Praxis dann eigentlich nicht.
Wie ist denn heute die Anhörung gelaufen?
Von den 6 juristischen Sachverständigen waren doch 4, und dazu denen gehörte ich eben auch, wir waren uns da doch eigentlich weitestgehend einig, dass das eben nicht ausreicht. Die Frage ist einfach, was machen die Gerichte dann auch damit? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gerichte da jetzt sagen, so, das reicht uns jetzt. Und man kann jetzt vor allem, das ist ja ein neues Gesetz, was dann, also dieser Paragraph 28a tritt dann ja neu in Kraft. Das heißt, man kann da auch vergleichsweise einfach dann Verfassungsbeschwerde, jedenfalls in zeitlicher Hinsicht dagegen, erheben. Also ich denke, das wird von dem Bundesverfassungsgericht landen und das bleibt dann doch sehr spannend, was das dazu sagen wird.
Das heißt, wenn Sie schon das Bundesverfassungsgericht ins Spiel bringen, Sie haben nicht den Eindruck, dass Ihre Argumente gehört wurden und auch beachtet werden, dass man noch mal nachbessert?
Doch, ich glaube schon, dass noch irgendwas damit passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der 1:1 so verabschiedet wurde, weil doch alle Sachverständigen, also auch die anderen beiden, also alle 6 haben gesagt, das macht sicher auch Sinn, wenn man so Maßnahmen befristet. Das steht jetzt zum Beispiel auch nicht in dem Entwurf drin. Also dass man die befristet und dass man auch den Ländern sagt, ihr müsst eure Verordnung begründen zum Beispiel. Also da wird auf jeden Fall, glaube ich, schon noch nachgebessert. Aber wie weit, das ist dann eben die Frage. Also man wird jetzt sicher nicht diesen Entwurf nochmal an der Stelle völlig umwerfen und das ganz neu angehen. Es soll ja nächste Woche dann auch schon verabschiedet werden.
Genau, nächste Woche 2. und 3. Lesung des geänderten Infektionsschutzgesetzes. Genau heißt es übrigens, 3. Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Über den Inhalt habe ich mit Dr. Andrea Kiesling von der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum gesprochen.